Diese Predigt trägt den Titel Der Kampf ist des Herrn. Und wieder folgen wir ein Stück weiter dem Herrn Jesus im Evangelium auf dem Weg vom Berg der Verklärung über Bethanien hin auf Golgatha zu. Stehen geblieben waren wir zuletzt in Gethsemane, wo wir mit erschreckter Hochachtung unseren Herrn Jesus in Zittern und Zagen gesehen haben, in seiner Todesangst. Ihm, dem sonst die Elemente gehorchen, ihn, der alle Gebrechen heilt, ihn, der Tote zum Leben erweckt hat. Von ihm haben wir hier in Gethsemane auf einmal hören müssen, ihm graute sehr und sein Angesicht ist auf den Boden gelegen. Dreimal hat er zum Vater geschrien, damit ihm vom Tod ausgeholfen würde und er ist schließlich auch erhört worden. Aber so hat den noch nie jemand erlebt. Sein Schweiß ist geworden wie Blutstropfen. Es ist unheimlich. Wie hat sich seine Seele geängstet und abgemüht dort in Gethsemane? Für diejenigen unter uns, die das verstehen, weil sie es nötig haben, ist aber gerade dieses Untendurchgehen unseres Herrn in Gethsemane enorm heilsam. Und wir lesen dabei in den Evangelien, dass er hingegangen ist, einen Steinwurf weit, dass er wieder zurückgekehrt ist und dann wieder hingeht und erneut zurückgeht und dann ein drittes Mal. Ach, wir alle kennen das doch aus den Tiefen unseres Daseins. In Achterschleifen laufe ich da im Zimmer herum und bete, dann knie ich mich hin, dann springe ich auf, dann laufe ich weiter, dann knie ich mich hin, dann bete ich. Wie ist mir und über die Jahrhunderte Tausenden von Christen das wertvoll geworden, was der Herr hier durchlebt und für uns erkämpft hat. Er, der Sündlose, der Sohn Gottes, für uns Sünder, in seiner und in unserer Not. Und seine hilfesuchenden Worte und seine menschlichen Begleiter, die sind uns unvergesslich geblieben. Wie er sagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen, wie es in Matthäus 26, 40 steht. Und jetzt sind wir Zeugen, wie plötzlich ein Wechsel in der Stimmung unseres Herrn zu bemerken ist. Ein ganz anderer, ein dynamischer Wind weht jetzt. Da lesen wir im Kapitel 26 des Matthäus-Evangeliums im Vers 45, da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Jetzt ist es völlig verschwunden, das Zittern und Zagen. In göttlicher Ruhe erwartet der Sohn Gottes jetzt den Feind. Glaubst du an Gebetserhörung? Natürlich tust du das, sonst würdest du ja nicht hier sitzen. Aber sogar wenn jemand nicht daran glauben würde, hier hat doch jeder den Beweis vor sich, dass im Gebet Kräfte mitgeteilt werden, und zwar Kräfte aus der zukünftigen Welt. Trost und Stärkung und Friede kannst du hier sehen. Der finstere Feind ist überwunden, und zwar auf dem Gebiet des Geistes. Wodurch? Durch Gebet und Flehen. Der Kampf auf dem äußerlichen, auf dem leiblich-seelischen Gebiet, der ist ja der geringere, ist der kleinere. Ist es nicht überall so im menschlichen Leben? Und ist es nicht so, wenn unser Herz einmal erst die Notwendigkeit der Lage erkannt hat und hat es sich dann vor Gott im Gebet die innere Ruhe und Ergebung erkämpft, dann ist das Leiden in seiner Wirkung als solches bereits überwunden. Ja, es kann noch furchtbar schmerzhaft werden, aber ab dem Moment, wo es im Gebet auf den Herrn geworfen ist, da wird es dann in Frieden und in Würde getragen. Unser Herr Jesus Christus, der ist dort in Gethsemane auch hierin unser Vollender geworden, der Vollender des glaubenden Gebets. Und das ist sehr wichtig für unser Seelenheil. Und der einstige Ausruf des Stammvaters Jakob, damals am Jabok, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der tritt uns hier in Gethsemane als Vorbild vor die Augen, aber diesmal in allerhöchster Vollendung, denn einen solchen Sieg über die eigene Herzensangst hat nie jemand erfochten. Vom tiefsten Zagen bis hin zur höchsten Kraft und Ruhe des Geistes, das hat nur unser Herr gekonnt. Wie in Hebräer 5,7 steht, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Ja, könntest du jetzt noch zweifeln daran, dass er tiefstes Mitleid hat mit uns und mit unseren Anfechtungen und mit unserer Angst? Und gerade hier an dieser Stelle können wir auf das herrliche Wort aus Jesaja 63, 9 wieder mal gezielt hinweisen. Es ist so schön und so trostreich. Da steht, wer sie ängstete, der ängstete ihn auch. Und der Engel seines Angesichts half ihnen. Er erlöste sie, darum, dass er sie liebte und ihrer schonte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Und das ist unser Herr. Das ist unser Heiland. Wie er um unsertwillen geängstigt durch die tiefste Tiefe gegangen ist, wegen uns und für uns und an unserer Stelle. Er trägt uns. Und jetzt verstehen wir seinen Heilandsruf doch umso mehr. Jetzt gilt er uns erst recht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also, das war jetzt vielleicht ein neues Erwachen für die Jünger, sein Wort. Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Vor lauter Traurigkeit waren sie ja vorhin eingeschlafen. Das berichtet das Lukas-Evangelium 22, 45. Die Abschiedsreden Jesu, die haben ja einen schrecklichen Grundton zum Inhalt gehabt für die Jünger. Sein Scheiden, seinen Tod, sein Sterben. Und das hat sie zwangsläufig traurig machen müssen. Müde, fassungslos, hoffnungslos. Je länger, je mehr. Und die Finsternis mit ihrer Anfechtung hat sicher noch das Übrige dazu getan. Wer kennt es nicht von uns? Wer hat sich je zum Gebet hingekniet, hat sich Stärkung erhofft, Segen von oben und ist dann eingeschlafen vor Müdigkeit und Traurigkeit? Der Schlaf kommt einem in solchen Stunden vor wie eine böse Macht. Umgekehrt geht's aber auch, wenn man vor Unruhe des Herzens nicht schlafen kann. Beides finden wir ja vor in uns. Und genau darauf weist Gethsemane nicht zuletzt hin. Ja, wie kann der Böse die Menschen doch packen und fesseln und todmüde machen oder ganz wach halten und aufgeregt, wenn er sie erst einmal hineingezogen hat in seinen Bannkreis? Judas Iskariot war ja nicht der Einzige, der damals in der bösen Sache munter geblieben ist, während die anderen vor Trauer und Kummer überwältigt geschlafen haben. Und diese Erfahrung, die wiederholt sich doch täglich, oder? Es darf nicht beschönigt werden, das eine ist eine Tatsache, Bosheit hält munter. Das werden auch wir nicht vertuschen können. Dem finstern Geist, dem gelingt es ja weitaus öfter, seine menschlichen Spießgesellen für Nichtiges und für Böses zu entflammen, als es dem Heiligen Geist gelingt, die Kinder Gottes für das Göttliche zu begeistern. Auch sie tragen ja noch die Schwachheit des alten Menschen an sich. Und damit stehen sie unter dem Einfluss des Bösen, stehen ihm offen. Während die Kinder der Bosheit in sich aber absolut keinen Gegenwind verspüren. Sie können sich mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Menschen der Bosheit widmen. Und der Teufel, der nutzt ja immer das Sichtbare, das Zeitliche als Mittel zur Verführung. Und das hat leider auf den Menschen einen weit stärkeren Einfluss als das Unsichtbare und das Ewige. Das Sichtbare erfasst ja immer unsere Sinne, aber das Ewige, das ist die Sache des Glaubens. Der Herr hat seine armen, schwachen Jünger deswegen aber nicht verworfen. Er hat ja ihr Elend gekannt. Er hat sie ja getragen, wie wir bei Jesaja vernommen haben. Er nahm sie auf und trug sie. Alle Zeit, von alters her. Das hohe priesterliche Herz des Gotthelden hat sie und hat auch uns getragen. Mitten durch die größte Angst, durch die größte Angstsituation in der Geschichte des Universums. Und er trägt uns noch. Und das ist unser Trost in unserer Angst und Bedrängnis. Denn der Kampf ist des Herrn und er bleibt des Herrn. Und so steht im Psalm 138,7 in Lutherdeutsch, wenn ich mitten in der Angst wandle, dann bist du da. Schlachter sagt, wenn ich mitten in der Bedrängnis wandle, so wirst du mich am Leben erhalten. Freilich die Jünger, die haben sich durch ihren Mangel an Wachen und Beten selber enorm geschadet. Jetzt stehen sie nämlich ungerüstet da vor dem Feind und sie erleiden eine schwere Niederlage nach der anderen, bis hin zum Kreuz Jesu. Petrus, der haut jetzt sofort mit dem Schwert rein und kurz darauf lesen wir, da verließen Jesus alle Jünger und flohen. Und einer davon sogar nackt. Anschließend folgt der Verrat des Petrus und nur einer von ihnen steht am Ende ganz allein unter dem Kreuz. Ein Mann unter vielen Frauen. Alles in allem eine sehr lehrreiche Situation für uns. Haben wir unseren Fuß nicht in Öl getaucht, haben wir nicht gebetet, dann können wir als Christen ja nur mehr verlieren. Die Stunde wurde es immer allen, die auf der Erde im Glaubenskampf gestanden sind, eine Predigt gewesen. Für alle Zeiten war sie eine Predigt. Nämlich, dass wir wachen und beten sollen, damit wir nicht in Anfechtung fallen, sondern in Christus und in seiner Überwinderkraft erfunden werden. Hier zeigt sich der erstens unüberbrückbare und zweitens himmelhohe Unterschied zwischen dem Herrn und uns. Und damit zeigt sich auch unsere absolute Abhängigkeit von ihm. Wachen und beten. Ja, wozu? Um einzig in Christus erfunden zu sein und um so und nur so gerüstet zu sein für künftige Situationen im Lebenskampf und in der Anfechtung. Aber lassen wir jetzt das Wort unseres Herrn weiter auf uns wirken. Steht auf, sagt er, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Der Verräter ist aber nicht allein. Eine ganz große Schar ist mit ihm gekommen und sie haben alle dasselbe im Sinn, nämlich, dass sie sich des Herrn bemächtigen. Soldaten sind dabei, Priester mit ihren Dienern und etliches andere Volk zieht mit herauf mit Fackeln, Schwertern und Knüppeln. Die Bibel spricht von einer ganzen Volksmenge. Und als dieser Zug herankommt, da geschieht etwas sehr Bemerkenswertes. Es schaut so aus, als würde Jesus hier nur den Verräter sehen, den Judas, so als wären ihm alle anderen gleichgültig. Die anderen sind ja von jeher seine Feinde gewesen. Dass sie jetzt heranziehen, um ihre böse Tat auszuführen, das ist ihre Natur. Es muss ja so geschehen nach Gottes Ratschluss und es berührt den Herrn nicht so sehr, durch welchen Feind das geschieht. Aber dass einer von den Zwölfen dabei ist, dass der verlorene Sohn die Sache wirklich durchzieht bis ans Ende, dass er teilnimmt an dieser Tat, ja sogar solchen Anteil nimmt, wie es kommt, das wiegt schwer auf dem Herzen des Herrn. Wir pflegen ja hier keine falschen Illusionen. Es ist uns ja bekannt, dass der Herr gewusst hat, wer ihn verraten wird. Er hatte den Verräter selber hinausgesandt in die Nacht, damit Gottes Ratschluss erfüllt wird. Aber betrachten wir die Sache noch weiter in der vorhin eingeschlagenen Sichtweise. Es sieht jetzt so aus, als ob der Herr die Kinder des Teufels, wie er seine Feinde einmal genannt hat, gar nicht beachtet, diese ganze Volksmenge. Er fürchtet sie auch nicht. Sie sind in Gethsemane schon überwunden worden, inklusive der Furcht vor dem, was kommen wird, überwunden im Gebet und im Wachen. Er sagt ihnen jetzt ins Gesicht, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber der an ihrer Spitze, der vor ihnen heranziehende, der ihn zum Verrat küssende Jünger Judas Ischariot, den hat er im Sinn. Der beschäftigt das Herz des Menschensohns bei all seinem göttlichen Vorauswissen. Dieser Sieg des Teufels, der stört. Der Verlust des gefallenen Apostels, der bedeutet Schmerz. Das muss uns jetzt zu denken geben, auch uns. Ist es nicht zu allen Zeiten der tiefste Schmerz für unseren Herrn gewesen, wenn solche, die in seiner Gemeinschaft gestanden sind, die sein Brot gegessen haben, die zu seinen Auserwählten gehört haben, dann durch ihre Hingabe an den Teufel, an die Welt, an die Sünde, an die Menge der Feinde Gottes, durch ihren Abfall den Sohn Gottes abermals kreuzigen, nicht die offenbaren Feinde des Kreuzes sind es, die ihn innerlich tangieren. Die sind besiegt, die sind gerichtet. An ihnen verherrlicht sich Gott wissentlich schon seit Anbeginn der Schöpfung durch den Sieg seines Sohnes auf Golgatha und ihre Niederlage eben dort. Aber nein, es sind die unlauteren Freunde, es sind jene, die unaufrichtig mitlaufen mit den Seinen. Es sind die, die sich ein Geschäft machen aus der Gottseligkeit, aus der Errettung. Früher oder später kompromittiert jeder von ihnen die Sache des Herrn und seinen heiligen Namen, den sie doch offen vor der Welt an sich zu tragen pflegen, den sie dann aber vor der Welt verächtlich machen und schänden. Das sind die Leute, die sein Herz mit Trauer erfüllen. Aber was bedeutet das? Das soll heißen, dass uns Christen viel weniger bange sein soll vor den Feinden Christi und vor den Feinden des Leibes Christi als vor uns selbst. Es ist doch eine Tatsache, dass zu allen Zeiten unlautere Christen der Sache des Herrn mehr geschadet haben als jeder offene Feind von außen. Ja, auch wenn wir uns nicht so schlecht vorkommen wie ein Judas, auch wenn wir von uns meinen, dass wir nicht so weit gegangen sind wie er in all unserer Untreue, in all unserem Weltsinn, in all unserer Unaufrichtigkeit und in unserem unlautern Wesen vergessen wir darüber nur das eine nicht. Der größte Feind und Verräter ist nicht der offensichtliche Feind, auch nicht Bruder A oder Schwester B, sondern der größte Feind, der sitzt in unserem Innern. Petrus war zu dieser Stunde aber auch noch ganz anderer Meinung über sich selbst. Aber jetzt erklingen zwei Worte an Judas Ischariot, die wie ein Hammer in sein Herz gefallen sein müssen und die auch gewirkt haben, aber er reagierte viel zu spät. Matthäus schreibt das eine Wort vom Herrn an ihn: Freund, wozu bist du hier? Und Lukas schreibt das andere: Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und in diesem letzten Satz, da will jedes einzelne Wort mit Nachdruck betont sein. Aber sogar dann wird die Kraft dieser zermalmenden Frage nur unvollkommen wiedergegeben. Und wollte auch der gesegnetste Ausleger diesen Satz erklären, wollte man ihn umschreiben, es wäre doch nur ein Versuch, dieses Wort Gottes seiner Kraft zu berauben und es zu schmälern. Aber ach, wie oft geschieht so etwas. Lassen wir doch sein Wort stehen, so wie es ist, damit es rechtzeitig und ganz an unseren Herzen wirken kann. Diese Stunde und die Worte des Heilands dort, die sind mit die eindrücklichsten und die besten Beispiele für das menschliche Herz und Ohr, dass Gottes Wort der Hammer ist, der Felsen zerschmeißt, Gottes Wort allein. Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Leider ist es aber so, dass der Herr damit nur seine eigene Sanftmut, seine eigene Heiligkeit und Majestät offenbart hat, nicht aber den Armen noch für den Himmel gewinnen hat können, der sich bereits der Hölle geweiht hat. Das ist die Botschaft jener Stunde, das ist die Warnung aus jener Begegnung an uns heute. Und es war das letzte Wort des Herrn an Judas. Ein Wort so herzerschütternd, dass es ihm die ganze Ewigkeit hindurch in den Ohren zu donnern gereicht. Aber seine Einsicht kam erst, als es zu spät war. Wie konsequent ziehen Menschen, die schon zu Christus gehört haben, in solchen Fällen erst einmal die Sünde durch, bis zur bitteren Neige. Wer stoppt sich denn selber mitten in seinem tödlichen Vergehen? Wer wirft sich denn sofort hin zu Jesu Füßen und schreit: Ich habe gefehlt, an dir allein habe ich gesündigt? Ja, wer denn? Es gibt Christen, die meinen, sie sündigen überhaupt nicht mehr. Na, was für ein Trugschluss. Und es gibt Christen, die meinen, es sei egal, wie viel und wie oft sie sündigen. Aber halte lieber gleich ein, wo du in der Sünde begriffen bist. Geh in Deckung zu Jesu Füßen. An allen Jüngern sehen wir die Sünde in der Stunde von Jesu Verhaftung. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Das war seine Vorhersage. Und natürlich ist sie eingetroffen. Der eine hat Jesus vorsätzlich verraten für Geld, für den Preis eines toten Sklaven, für 30 Silberlinge. Den Entschluss dazu hat er ja schon längst vorher gefasst gehabt. Und im Haus des Simon ist es dann endgültig fest geworden. Bei der so teuren Salbung des Herrn durch Maria, da hat ihn dann die Gier endgültig übermannt. Da beachten wir die Stufen der Sünde und des Verrats. Und vor ein paar Stunden ist er dann hinausgegangen in die Finsternis. Was du tust, das tue bald, hat der Herr ihm gesagt. Und da fuhr der Satan in ihn, lesen wir. Der hat ja nur darauf gewartet, wie ein reißendes Tier. Und auch unsere Sünde wird uns finden und fortreißen, wenn wir nicht zu Jesu Füßen bleiben, uns in sofortiger Buße festklammern. Und die anderen Jünger? Nachdem sie nicht im Wachen und Beten geblieben sind, haut der eine von ihnen jetzt rein und die anderen hauen ab. Es hat immer Menschen gegeben und es gibt sie bis heute, Christen und auch andere, die die Bibel als Schwert benutzen gegen andere, weil sie selbst nicht wachen und beten wollen. Denn da müssen sie ja persönlich vor Gott erscheinen, mit allem. Das wäre ja dann das Gebot Jesu an uns gewesen, an uns alle. Was ich euch sage, das sage ich allen: Wachet. Und wer nicht wacht und im Gebet nicht bleibt, der geht aus dem Gehorsam gegen Christus heraus. Das wäre doch ein passender Kalenderspruch an unserer Wand, in dem Spiegel gleich: Siehe, der mich verrät, der ist nahe. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter. In Johannes 18 lesen wir ab Vers 4: Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Da stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Und fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Schau, das ist die bedeutungsvolle Frage an uns alle, die Frage an jeden Menschen. Aber warum fragt er? Hat der Herr denn nicht gewusst, wenn sie gesucht haben? Oh doch. Aber warum fragt er dann? Und das noch dazu zweimal. Was bezweckt er mit dieser Frage in dieser Situation? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass er in dieser Stunde auch nur ein Wort geredet hätte, das nicht von Bedeutung gewesen wäre, das man hätte weglassen können. Das war ja nie seine Art. Seine Rede war immer höchst effizient gewesen. 4000 Jahre Menschheitsgeschichte haben hingedrängt auf diesen einen bestimmten Tag und fast 2000 weitere Jahre sind inzwischen vergangen, in denen aber Tausende ihre Hoffnung auf diesen Tag gesetzt haben. Da kann es nicht sein, dass nur eines seiner Worte zu jener Stunde nicht weltgeschichtliche Bedeutung gehabt hätte. Und daher war sich bewusst, dass Abraham mit Freude diesen seinen Tag erwartet hat, genauso wie Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung vom Ausgang der Sache mit ihm geredet hatten. Und er war sich bewusst, dass alle Gläubigen in der Ewigkeit auf jedes seiner Worte gehofft haben und dass alle seine Worte nach dem Willen des Vaters als höchstes und teuerstes Vermächtnis aufbewahrt werden für alle Zeit und Ewigkeiten. Er bezeugt es ja selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Ja, aber nicht nur das, seine Worte werden einmal allen Geschlechtern der Erde vor die Augen gestellt werden. Und von diesem Blickpunkt aus wird die Frage des Herrn jetzt leicht verständlich. Wen sucht ihr? Dort am Rande des Gartens, da hätten auch die Feinde jetzt nochmals prüfen können, was sie tun. Sie hätten nachdenken sollen, wer der Mann ist, den sie suchen. Sie hätten erkennen können, dass sie, was das einfache Volk doch erkannt hat, dass sie den Sohn Davids, den verheißenen Messias, die Hoffnung ihrer Väter, die Herrlichkeit ihres Volkes, den Retter der Heiden, dass sie den suchen zu ermorden. Wen sucht ihr, fragt er, den, der euch die Hungrigen gespeist hat? Der eure Kranken geheilt hat, der eure Gefallenen aufgerichtet hat, der eure Toten auferweckt? Ja, wen sucht ihr? Den demütigen, den sanftmütigen Jesus, der niemand verachtet hat? Den sündlosen heiligen Menschensohn, den ihr keiner Sünde beschuldigen könnt? Sucht ihr den, der euch das Reich Gottes gepredigt hat, die Vergebung der Sünden, den Weg zum heiligen Vatergott? Ja, den sucht ihr. Ja, wozu sucht ihr den? Ja, was für eine gewaltige Predigt liegt in diesem einen Satz, in dieser Gewissensfrage, wen sucht ihr? Ja, auch wir sitzen ja nicht zur Unterhaltung hier, nur um ein paar interessante geschichtliche Fakten über Jesus aneinander zu reihen und dann zum Mittagessen heimzukehren. Nein, auch an uns alle geht die Frage, und zwar wiederholt, wen sucht ihr? Wen sucht ihr wirklich und wozu? Und der Herr hat genau gewusst, dass seine Predigt in dieser Frage an ihnen nicht ihren Zweck erreichen wird. Sie waren zu beschäftigt mit ihren Interessen, sie waren nicht in der Stimmung, darüber nachzudenken. Aber diese Frage wird nicht wenigen bis an ihr irdisches Ende, bis zum letzten Atemzug im Gewissen gebrannt haben. Durch mehr als 19 Jahrhunderte steht jetzt diese Frage, wen sucht ihr, im Wort Gottes und richtet sich an alle Menschen, die über diese Erde wandeln und heute an uns. Jeder Mensch sucht ja etwas, überall, alle Tage. Und wenn ein Mensch nichts mehr sucht, dann ist alles seine Hoffnung verloren. Und ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben. Wer also lebt, der hofft. Und wer hofft, der sucht. Und wer sucht, der strebt nach etwas. Ja, was suchst du denn? Einen freundlichen Weg durchs Leben? Suchst du Segen und Gedeihen für deine Arbeit? Suchst du Wohlsein und Frieden für deine Familie? Suchst einen Nothelfer, einen Retter aus deinen Problemen, einen Verteidiger als Schutz gegen böse Menschen, einen Tröster in deinem Leid und Weh? Oder suchst du das, was alle Menschen suchen, ein wirkliches, wahres Glück für dein Herz, Frieden, Ruhe, Sicherheit für dein Leben? Suchst du einen, der Sünde vergeben kann, der die verborgene Last von deinem geängsteten Gewissen nehmen kann? Suchst du in dem unruhigen Lebensmeer etwas Sicheres, etwas Bleibendes, eine Heimat in dieser traurigen Fremdlingschaft? Und wenn dann deine Hütte zerfällt, suchst du dann Leben aus dem Tod, frohes, seliges, ewiges Leben? Suchst du das Höchste und Herrlichste, das es im Himmel und auf Erden gibt, deinen Gott, den allmächtigen, gnädigen, barmherzigen Gott, deinen Vater, für den du geschaffen bist, für dessen Liebe du bestimmt bist? Ja, was immer du suchen magst, was immer die Menschen bewusst oder unbewusst suchen, auf all ihr Leben, auf all ihr Streben, auf all ihr Suchen, Fragen und Sehnen gibt es nur eine Antwort. Jesus von Nazareth, der Gottmensch, der Heiland der Welt. Und in ihm findest du alles. Ohne ihn aber bleibt alles Suchen und Sehnen deines Herzens ungestillt. Wen suchst du? Jesus, der Name über alle Namen im Himmel und auf Erden, ist die Antwort auf das Fragen der Weltgeschichte, der ganzen Völkerwelt. Er ist die Antwort auf alles Forschen der Weltweisheit. Er ist die Antwort auf die Rätsel deines Lebens. Diese beiden Worte, in ihm, anders ausgedrückt, in Christus, die sind ja der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Wortes Gottes, des gesamten Evangeliums, der gesamten Schöpfung Gottes, der ganzen Lebens- und Ewigkeitsfrage und der Hoffnung und Zukunft, die wir suchen und die uns von Gott in Christus gegeben ist. Wer Christus hat als Antwort, als den, den er gesucht hat, der hat den Schlüssel zur Lösung von Fragen, die die wichtigsten sind. Wer Christus gefunden hat, der hat Licht empfangen über die Dunkelheiten des Lebens und des Sterbens und über die Geheimnisse der Ewigkeit. Und wer ihn gefunden hat, der tritt heraus aus der Finsternis ins Licht, aus dem Wirrwarr der Misstöne seines bisherigen Daseins, hinein in die Harmonie der herrlichen Gotteskindschaft. Der kommt heraus aus der Ungerechtigkeit und hinein in das Reich der Gerechtigkeit, hin zur ewigen Rechtfertigung vor Gott, zur ewigen Vergeltung, zur Ruhe Gottes. Und deshalb hat doch alles Suchen hier auf Erden unmittelbar oder mittelbar nur den Heiland zum Ziel. Wir suchen bewusst oder unbewusst das, was nur er allein geben und sein kann. Und zwei Gruppen gibt es, die ihn bewusst suchen. Die einen suchen ihn als Freunde und die anderen suchen ihn als Feinde. Und so war es von Anbeginn seines Erscheinens an. Zum Beispiel die ersten Jünger, wie in Johannes 1,35 steht, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Und sie haben ihn gesucht, seine Herberge, seine Gemeinschaft, und was haben sie gefunden? Mehr, viel mehr, als sie je zu hoffen und zu begehren gewagt hätten. Nur geht es hierher in einem anders. Wen, was hast denn du gesucht? Wir alle haben uns an die Einstiegsregel Gottes halten müssen. Wer sucht, der findet. Wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Die Jünger damals haben Jesus gesucht und gefunden. Das gelingt bis heute jedem, der ihn wirklich aufrichtig sucht und zu ihm ruft. Aber sie haben mehr gefunden. In ihm sind sie zu einem ewigen Königreich gekommen. Und sollen, ja könnten wir denn aufzählen, was sie noch alles in ihm erhalten haben, und so auch wir? Es ist schier nicht möglich. Da ist die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, die Auferstehung, die Rechtfertigung und die Annahme bei Gott als Kind und Erbe in Christus, die Aufnahme in den Leib, ein volles Genüge, ein ewiges Heil. Da ist der ewige Beistand, der schon heute bei uns ist und immer bleiben wird. Dazu die Rettung gegen die Mächte der Finsternis, die Freiheit von allen Sünden, auch allen Sünden der Vorväter, Freiheit vor allem von dem, was uns bisher beherrscht hat, und die ewige Herrlichkeit bei ihm, daheim im Reich Gottes. Das und noch unendlich viel mehr gehört zu den Gaben Gottes, die jeder vorfindet, der Christus wahrhaftig gesucht und gefunden hat. Denn wer ihn wirklich sucht, wir haben es schon gesagt, der findet ihn auch. Und wer bei ihm anklopft, dem wird geöffnet. Und wer ihn bittet, der empfängt. Wen sucht ihr? Was für eine Frage. Zweimal. Was für ein Heil steht da vor dem Menschen? Aber hier im Garten Gethsemane, hier hat ihn eine andere Schar gesucht. Die wollten nicht etwas finden bei ihm, sondern wollten ihn wegschaffen. So suchen ihn seine Feinde, und dazu gehören auch die falschen Freunde. Das sind die zwei Gruppen von Menschen, die Jesus bewusst suchen, in jeder Generation. Tausende suchen ihn, um Hilfe von Sünden, Rettung und ewiges Leben zu finden. Und Abertausende suchen ihn, um ihn zu bekämpfen, um ihn wegzuschaffen und zu vernichten. Wie blind sie sind, merken sie nicht mehr. Ihr Eifer verstärkt ihre Blindheit noch. Und sie merken bis heute nicht, dass er lebt und regiert und herrscht, und zwar mitten unter ihnen, mitten unter seinen Feinden. Und du? Wen suchst du? Was suchst du? Wie suchst du? In Jeremia 29, Vers 13 steht, ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Aber kehren wir jetzt wieder an den Ort des tragischen Geschehens zurück, nach Gethsemane. Wir befinden uns hier bei einer der zentralsten Aussagen der Bibel. Als wir gelesen haben, Jesus sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Und das ist es. Ich bin's, hat der Herr geantwortet. Das ist ein Wort, das ohne Übertreibung das gesamte Universum erhält. Vorhin haben wir davon gesprochen, dass in den beiden Worten in ihm, in Christus, der Schlüssel liegt, den Gott uns zum gesamten uns nötigen Schriftverständnis gegeben hat. Hier aber haben wir die beiden anderen Worte, die alles beinhalten, in die alles hineingelegt ist, was der Herr jemals Großes über sich selber ausgesprochen hat. Seine majestätischen Selbstzeugnisse waren seinen Feinden ja wohl bekannt. Und in diesem Ich bin's, da klingen sie alle zusammen. Zählen wir ein paar davon auf. Ich bin das Licht der Welt, steht in Johannes 8,12. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Johannes 6,51 steht, ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. In Johannes 11,25 der berühmte Spruch, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und Johannes 10,12, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Offenbarung 1,8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und nur Johannes 8,24b, so ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben. In euren Sünden. Es hat nie ein Mächtiger auf Erden jemals ein so wichtiges und wahres Wort ausgesprochen mit einer solchen Würde, mit solcher Majestät und mit solch einer Wirkung wie der Herr hier mit seinem Ich bin's. Und es hat mehrere Auswirkungen. Zum einen, bevor er jetzt gleich sein gerechtes Leben der Ungerechtigkeit übergibt, muss die Ungerechtigkeit vor ihm, den König der Wahrheit, in den Staub fallen. Zum Zeugnis, als Zurechtrückung der Tatsachen vor Gott und den Menschen, als letzte Warnung, als Hinweis auf den Sieg der Gerechtigkeit über die Bosheit und auf den Sieg des Lichts über die Finsternis. Und die Finsternis hat es natürlich wieder nicht begriffen, bis heute, und sie wird es auch nie begreifen. Ja, schlimmer noch, der Herr sagt selber in seinen Endzeitreden, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. So Markus 13,6 und Lukas 21,8, da steht, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nun nicht nach. Es werden viele kommen, die von sich behaupten, was allein dem Herrn zusteht, und solche sind überzeugt von sich selbst. Ihr Profilierungsgehabe durchzieht heute die gesamte Christenheit. Und hat man je so oft wie in unseren Tagen das Wort gehört, die Zeit ist nahe? Der Herr sagt, lauft ihnen nun nicht nach. Damit zurück zu Gethsemane, zu der Volksmenge, die ihn sucht, um ihn wegzubringen, um ihn zu Tode zu bringen. Hier steht er vor ihnen, er, der nicht nur dieses Wort Ich bin's mit vollem Recht in aller Majestät aussprechen darf, sondern der die Substanz dieses Wortes in sich trägt, der dieses Wort selber vollinhaltlich ist und darstellt und nicht nur im Mund führt. Und deswegen muss es jeder hören, auch hier in Gethsemane, dieses Wort Ich bin's. Durch die Ungerechtigkeit hindurch soll es erschallen, durch die Lüge, durch die Bosheit der Jahrhunderte hindurch, bis es wieder erklingt im Gericht über alle Finsternis. Denn dann wird es wieder erschallen, sein majestätisches Wort Ich bin's, wenn er wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Dann werden die Elemente erzittern, dann wird den Leuten sehr bange werden und seine Feinde, die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien werden sich verbergen in den Klüften und Felsen an den Bergen und werden zu den Bergen und Felsen sprechen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. So steht es in Offenbarung 6, 15 bis 16. Und dann wird niemand mehr wieder aufstehen und Hand an ihn legen wollen. Aber genau dieselben beiden Worte, ich bin's, Die sind wiederum seinen Freunden, seinen Brüdern und Jüngern gleichzeitig der größte Trost und der sicherste Halt. Ich bin's, fürchtet euch nicht, hat er ihnen zugerufen auf dem aufgewühlten See, auf dem sie schon stundenlang vergeblich gekämpft haben gegen Wind und Wellen. Und schon am ersten Abend nach seiner Auferstehung, da kam es wieder aus seinem Mund, ich bin's, selber, was seid ihr so furchtsam? Nämlich als sie eben noch den Emmaus-Jüngern zugehört haben, wie sie von ihm erzählt haben, da ist er mitten unter sie getreten. Er hat es auch dort wieder zu ihnen gesagt, ich bin's. Dieses Wort, ich bin's, fürchtet euch doch nicht, das vergeht nicht, das ruft er dir heute zu. Wenn die Wasser der Trübsal über dich herfallen, die Wogen der Anfechtung, wie sie gegen dich angehen, so dass du meinst, es ist aus mit mir. Aber gerade dann, wenn es am meisten so aussieht, als würden alle Feinde triumphieren und dass die Sache des Herrn unterliegen muss, genau dann, und zwar an der tiefsten Stelle, dann ist es für dich da sein, ich bin's. Haben wir das schon in allen Punkten so gelernt? In allen Bedrängnissen, in allen ärztlichen Diagnosen, in allen zukünftigen Ereignissen, die uns bevorstehen, dass wir in allem nur ihm gegenüberstehen, seinem Ich bin's, wir, die wir sein sind, ausgenommen in der Sünde, aber eben da ist er unser Retter von Sünden. Er ist unser Herr und er ist und bleibt gestern und heute und in Ewigkeit dasselbe. Aber gehen wir noch einmal zurück in den Garten Gethsemane zu seinem ersten Ich bin's dort. Sie sind alle zurückgewichen und zu Boden gefallen. Vor ihnen ist ja keine menschliche Größe gestanden, nicht ein Cäsar vielleicht, nicht ein Napoleon, nicht ein Antichrist. Vor dem hätten sie sich verbeugt, wären vielleicht devot niedergesunken. Nein, hier weichen sie zurück und fallen rücklings zu Boden. Vor ihnen steht der Richter der Welt, der Sieger über alle Mächte der Finsternis, auf dessen Wort hin sich die Stürme des Meeres legen, auf dessen Wort die Teufel geflohen sind, auf dessen Wort die Toten auferstehen und. Ja, vor dessen Wort früher schon die Diener des Hohepriesters umgekehrt sind und ihren Herrn gesagt haben, es ist unmöglich, ihn zu ergreifen, denn nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Hier steht er, der Heiland der Welt, der Retter der Menschheit. Und auch die Feinde sollen es jetzt noch einmal wissen, sollen jetzt inne werden, dass er sein Leben freiwillig in den Tod gibt, sonst wäre ihr Vorhaben ihnen niemals möglich geworden. Sein Wort, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Das hätte gar keine bessere Auslegung erfahren können, als durch diese majestätische Situation hier in Gethsemane, durch diese gewaltige Beweisung seiner Macht über die ganze bewaffnete Schar seiner Feinde. Haben wir nicht auch schon die Gewalt des lebendigen Wortes Gottes erfahren? Es gibt Worte, die dringen in uns ein wie ein Blitz, in Herz und Gewissen. Es gibt Worte Gottes, die unsere zu Tod betrübte Seele kräftigen und sie wieder mit Trost und Dank und neuem Mut erfüllen. Und wieder gibt es Worte, die kommen wie ein Donnerschlag über unser Herz und schmettern die froheste Lebenslust nieder und verwandeln sie in tiefste Betrübnis. Bei dem, der das Wort hört, kommt es dabei immer auf den Zustand seines Herzens und des Gewissens an. An sich ist ja die Wahrheit dem einen schon eine richtende Macht und sie ist dem anderen eine belebende Macht. Aber auf den, zu dem Gott durch seinen Geist die Wahrheit redet, auf den wirkt sie übermenschlich. Hier im Garten Gethsemane steht in Jesus die Wahrheit in Person vor den Menschen, ohne jede Einschränkung verbunden mit dem Geist Gottes. Elenden Sündenknechten steht hier die personifizierte Wahrheit gegenüber. Finsterlingen steht das Licht gegenüber. Hier schauen sich Himmel und Hölle ins Auge. Ja, wenn da nichts geschieht, je mehr wir uns hineinversetzen in diese Situation, umso mehr sieht man, wie natürlich doch diese Sache ist, wie wichtig in der Geschichte der Menschheit, in der Sache des Evangeliums. Es würde uns allen etwas Großartiges, etwas Wichtiges fehlen, wenn wir diese Sache nicht erfahren hätten. Sie ist wie der letzte Strahl der richtenden Herrlichkeit, der untergehenden Sonne der Gerechtigkeit, voller Weissagung für die unmittelbare Zukunft. Sie ist ein Donnergrollen vor dem Gericht, das hier über diese Welt gegangen ist, über diese korrupte Lügenwelt, über die sinnlose Welt gottferner Sinnenfreude. Ein Gericht über die Welt, wo der Fürst der Welt gerichtet wurde, einerseits. Und gleichzeitig ein gnadenvoller Lichtstrahl der erbarmenden, der rettenden Liebe. Das sehen wir zum Beispiel an der Heilung des Malchus. Und jetzt im Anschluss, jetzt geht das unvergleichliche Leben, das Leben voll Hoheit und Heiligkeit, das einzig wahre göttliche Leben in Menschengestalt hin zu seinem Untergang. Gebunden wie ein Übeltäter, bespuckt und geschlagen. Das wahre Licht geht jetzt hin in die Nacht des Leidens und des Todes. Doch dieser Lichtstrahl, der durch die Finsternis in Gethsemane hervordringt, der weissagt Besseres. Einen Aufgang, einen Auferstehungsmorgen, einen neuen, ewigen Frühling voll Wonne, voll Frieden mit Gott für die erstarrte, kranke Menschenwelt in Christus. So wie er es vorausgesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Amen.